Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Satire, der bessere Journalismus.
Fakten, so klappt's auch mit dem Vertrauen.
Die zweite Idee, damit Medien vielfältiger werden.
Das sind einige der Themen, auf die wir bei den Tutzinger Radiotagen gestoßen sind. Das ist das Treffen für Radiomacher aus ganz Deutschland, das jetzt in dieser Woche stattgefunden hat. Und unser Thema in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung
wurde heute von der Kollegin Melanie Jaster ausgewählt.
Die erste Meinung kommt heute von Gudrun Riedel. Sie ist stellvertretende Redaktionsleitung von BR24 und hat bei den Tutzinger Radiotagen vergangenes Wochenende über Haltung im Journalismus gesprochen. Besonders heikel ist die laut Riedel dann, wenn man über ein Thema wertneutral berichten möchte, zu dem man selber eine klare Haltung hat. Zum Beispiel in der Politik.
Die Realität begutachten und möglichst faktentreu berichten. Und versuchen wirklich immer wieder nachzufragen, nachzuhaken, nicht mit Mustern zu agieren, sondern versuchen, Dinge wirklich auf den Punkt zu bekommen und Aussagen auch in der Tiefe von den jeweiligen Parteimitgliedern fix zu bekommen.
Die zweite Meinung.
Die kommt von Michael Bröcker. Er ist noch Chefredakteur der Rheinischen Post und geht noch einen Schritt weiter. Haltung ist mit Vorsicht zu genießen. Was er tut, um sich von seiner eigenen Haltung zu befreien?
Ruhe bewahren, sorgfältig arbeiten, keiner Hysterie hinterherlaufen. Ich glaube, wenn man die drei Dinge beachtet, dann macht man einen anständigen Journalismus, auch mit schwierigen Parteien.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Radio. Viele Medienmagazin. Ihr habt es gerade schon gehört. Wir haben die Tutzinger Radiotage erwähnt und es gab eine neue Stimme zu hören. Und diese Stimme, die ist nicht allein, sondern die hat ganz viele, ja, begleitende Stimmen mitgebracht. Viele Stimmen. Und die habe ich nicht nur in meinem Kopf, sondern die sind tatsächlich für uns alle in dieser, ja, vielleicht auch, aber sie sind auch in dieser Ausgabe in unserem Medienmagazin zu hören. Ja, aber ich würde mal sagen, bevor jetzt wieder alle denken, der Pähler, der ist ja noch verrückter geworden als sonst, der Reihe nach, oder?
Ja, ich wollte mir schon Sorgen machen um dich, ja, Herr Pähler.
Du machst doch nie dir Sorgen um mich.
Aber du hast recht, einige werden sich vielleicht noch erinnern, wir haben in diesem Jahr wieder unter euch Talente gesucht. Viele haben sich beworben, sechs sind es geworden und wir waren gemeinsam bei den Tutzinger Radiotagen, um in einem crossmedialen Projekt im Netz und hier in der Sendung zu berichten.
Ja, und unsere Talente, die kommen aus allen Ecken Deutschlands, sind ja ungefähr Anfang 20 und haben schon das eine oder andere was mit Medien gemacht. Und ich bin jetzt doch ein bisschen aufgeregt, denn wir haben ja heute auch sowas wie eine kleine Eurovision, denn wir sind jetzt quasi aus allen Ecken Deutschlands zusammengeschaltet. Also ich sage jetzt mal sozusagen in die Hörerschaft, hallo zusammen.
Hallo.
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 Hallo,
hallo Herr Pähler.
Das hört sich schon mal sehr gut an. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Stimmen es wirklich waren, aber es waren wirklich sehr viele.
Viele, sehr viele.
Ja, sehr viele.
Ja. Herr Pähler, du bist ja heute von Münster aus zugeschaltet. Das ist ja so relativ im Norden zumindest, wenn man mal guckt, von wo aus wir senden, nämlich hier in Köln. Und in Köln sind schon auch zwei der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei mir. Stellt euch doch mal kurz vor, damit wir euch kennenlernen. Aziza, fang du doch gerne mal an.
Ja, hi, ich bin Aziza Elgedni und komme, wie gesagt, aus Bonn und mache da was mit Online-Medien. Genauer gesagt mit Social Media.
Ja, ich bin Patrick, habe im Uniradio eigentlich angefangen mit Radio und bleib da gerade auch erstmal. Gerade so ein bisschen WDR, aber jetzt gerade Deutschlandfunk Nova.
Uniradio ist ja nicht der schlechteste Start, habe ich mal gehört. Dann lass uns doch mal in die Mitte Deutschlands gehen, nach ungefähr Frankfurt. Da ist Lena, richtig?
Genau, hallo. Ich bin Lena Leun und ich mache irgendwie so mit allen Medien ein bisschen was in Frankfurt.
Von Frankfurt aus schauen wir jetzt mal südlicher in Richtung Heidelberg, wobei da jemand sitzt, der eigentlich aus dem hohen Norden kommt und uns jetzt per Skype zugeschaltet ist.
Ja, moin, ich bin Christian, ich komme eigentlich von der Insel Föhr, bin jetzt gerade in Heidelberg und habe vor allem für verschiedene Zeitungen bisher geschrieben und ja, ist jetzt cool, mal ein bisschen Radioluft schnuppern zu können.
Ja, und von gedanklich jedenfalls Föhr ins schöne Bayreuth und die Stimme, die kennen wir schon.
Hi, hier ist Melanie. Genau, heute hört ihr mich noch aus Bayreuth. Ich ziehe morgen tatsächlich um nach Rostock und fange dann beim NDR dort für den Hörfunk an.
Ja, und nicht weit weg von Tutzing ist ja München. Das ist der Manuel.
Ja, und da bin ich gerade. Ja, hallo, Manuel Engelfried. Ich komme eigentlich auch aus dem Norden, aus Hamburg und mache jetzt hier in München aber viel im Uniradio, genau wie Patrick eigentlich.
Also wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, sind wir alle durchgegangen, alle sind da. Schön, dass ihr alle dabei seid. Daniel, der war ja schon, sagen wir mal, öfter bei den Tutzinger Radiotagen. Jetzt hat jemand mir sehr freundlich aufgeschrieben, dass ich sagen soll, ich noch nicht. Die Wahrheit ist aber, ich noch nie. Das ist eigentlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das noch steigern kann. Aber deswegen, erklärt mir doch mal, Ich habe es irgendwie wahrscheinlich immer noch nicht so ganz begriffen. Was ist das eigentlich für eine Veranstaltung? Das nimmt ja vielleicht auch jeder etwas anders wahr. Was meinst du, Christian?
Ja, die Tutzinger Radiotage sind eigentlich eine relativ kleine Medienkonferenz in schönen Tutzing am Starnberger See, wenn ich das so sagen darf. Ja, und es dreht sich dabei 3 Tage lang alles rund ums Radio. 50 Medienschaffende aus der Branche diskutieren in Workshops und ja, Podiumsdiskussionen rund um das Thema Radio oder auch über Medienthemen allgemein. Wir haben ja eben schon gehört, dass es in diesem Jahr auch um das Thema Haltung ging.
Ja, und ich würde sagen, wenn ihr bereit seid, lasst uns doch gleich mal das erste Thema aufgreifen. Ihr habt euch nämlich alle unterschiedliche Themen dann auch wirklich rausgesucht und da haben wir zum Beispiel auch ein Thema, das ist die Satire. Herr Pähler, so beim Thema Satire, da gibt es ja so ein paar Formate, die auch so ein bisschen was mit nicht nur einfach nur lustig sein wollen, sondern richtig Inhalte vermitteln. Und die sind auch super erfolgreich. Was fallen dir da für Formate ein?
Ja, also wenn ich mal überlege, also was wie Neo Magazin Royal, Last Week Tonight oder auch Die Anstalt, das sind glaube ich schon so Formate, wo man sagen kann, da gibt es immer so eine gewisse Mischung aus Politik und Satire. Mhm. Unterhaltung quasi mit so einem gewissen politischen und Informationsanteil. Und die sind sehr beliebt und ich glaube auch, weil Satire-Sendungen es schaffen, damit eben auch ein Publikum zu erreichen, das vielleicht klassische Politik-Sendungen nicht mehr schaut.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt. Und man kann auch schon sagen, dass diese Sendungen vielleicht auch einen gewissen Vorteil gegenüber dem klassischen Journalismus haben. Viele Journalistinnen und Journalisten fällt das auf, aber funktioniert das auch am Ende? Patrick und Manu, Patrick, schauen wir doch erstmal kurz bei dir. Du hast es ja auch angenommen. Wie würdest du die Frage beantworten?
Ja, also so einiges. Besonders die Herangehensweise und die komplexe Recherche ist da ganz entscheidend. Das sagt jedenfalls Dietrich Kraus. Er ist Autor von der ZDF-Sendung Die Anstalt. Er hat sich und seine Redaktion schon mit Trüffelschweinen verglichen und damit hat er ein ganz passendes Bild gefunden. Das Ganze hat er uns im Interview gesagt.
Die Idee hinter dem Wort Trüffelschwein war einfach, dass einem die Suche nach dem Witz oft hilft, den Kern einer Geschichte zu finden. Und im Kern steckt der Witz oft und da steckt der Widerspruch und aus dem lassen sich wieder Pointen schlagen. Also insofern ist manchmal hilft, der Witz ein Thema zu durchdringen und auf den Punkt zu bringen. Und das muss man ja immer schaffen, aus dem Wust von Informationen den Kern zu finden, den man auch lustig aufgreifen kann.
Ja, kurz gesagt, Humor hilft.
Würde ich sagen, machen wir einfach nächste Ausgabe, was mit Medien, eben mit ein bisschen Gags mehr. Ja.
Endlich mal.
Endlich mal Gags und endlich mal auch mit gutem Grund. Aber mal ehrlich, das kann es ja jetzt nicht sein, dass jetzt alle Zeitungen und Sender nur noch komische, lustige, gaggige Stücke produzieren lassen.
Nee, das ist auch gar nicht Ziel von Dietrich Kraus. Der sagt, Journalismus muss nicht lustiger, sondern besser werden. Und das bedeutet für ihn dann, dass man eben ausführlich recherchieren kann und ausführlich informiert. Das hat er nämlich noch aus seiner Zeit beim SWR und der ARD erinnert, dass ihm das da gefehlt hat.
Also ich habe von keinen Satz so oft gehört in meinem journalistischen Leben wie immer, lass doch weg, das sind zu viele Informationen. Und dass ich jetzt ausgerechnet in einer Unterhaltungssendung quasi so viel Informationen verdichten kann und keiner sagt irgendwie, das ist uns zu viel, sagt mir, dass man oft die Leute unterschätzt. Und die Leute finden nämlich dann, und sei es bei uns, konzentrierte Informationen, weil die gern haben wollen.
Ja, lass uns das mal aus einer anderen Perspektive anschauen. Viele Satire-Formate arbeiten mit Inhalten. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Massenmedien, die eher so gerade mal den Eindruck vermitteln, sie werden immer unterhaltender. Boulevardesca vielleicht sogar. Spielt das den Satire-Formaten in die Karten?
Ja, es gibt ja tatsächlich wirklich genug Medien, die vermehrt leichte Inhalte, zum Beispiel irgendwas über Prominente, bringen. Und in der Satire-Sendung, da weißt du, du bekommst da zwar Unterhaltung, aber es geht eben auch immer um Politik. Und das hat laut Kraus auch Einfluss auf das Zuschauerverhalten.
Diese Boulevardisierung, die man so in manchen Medien hatte, diese starke Konzentration auf Persönlichkeiten und Protagonisten und diese Anlehnung an Storytelling, das eigentlich aus dem Fiktionalen kommt, hat dazu geführt, dass sich die Informationen dann geflüchtet haben in die Satire ein bisschen und dass die da überraschenderweise ein Zuhause gefunden haben.
Jetzt ist ja das Tagesgeschäft bei vielen Medien ziemlich schnelllebig und nicht jedes Format hat vielleicht auch Zeit für tagelange Recherche. Wie ist das denn bei der Anstalt? Inwieweit haben die sich da in die Karten schauen lassen?
Also ich habe da den Eindruck gewonnen, dass die Informationen bei der Anstalt wirklich gut gepflegt und recherchiert werden. Da gibt es das Ensemble Max Uthoff und Klaus von Wagner, das kennt man ja wahrscheinlich. Und noch einen weiteren Redakteur, der ist komplett nur für Recherche zuständig. Und dann gibt es auch noch eine Faktencheckerin, die das Drehbuch nochmal komplett überprüft, wenn das fertig ist, also wenn es fertig geschrieben ist. Und das ist ein Luxus, den sich Journalisten und Journalistinnen natürlich im Tagesgeschäft meistens nicht leisten können. Das liegt aber natürlich auch daran, dass die Anstalt nur einmal im Monat für 45 Minuten läuft. Das ist natürlich eine ganz klare Sonderstellung, also das können Tageszeitungen oder irgendwie Dauerradiosender natürlich nicht leisten und das gibt Dietrich Kraus auch zu.
Also ich empfinde es schon ein bisschen als Privileg, dass wir so alle 4-5 Wochen uns mit einem Thema beschäftigen müssen und nicht diesen dauernden Output-Druck haben, der einfach dann dazu führt, dass alles so zerhackstückt und einfach viel oberflächlicher sein muss, weil schon wieder der nächste Abgabetermin droht. Insofern tun mir die Kollegen schon manchmal leid, die quasi jeden Tag dauernd Output produzieren müssen.
Könnt ihr denn jetzt die Anstalt auch tatsächlich Aufgaben übernehmen, die andere Formate einfach nicht mehr schaffen?
Wir glauben nicht, dass das ernsthaft passiert. Also Manu und ich haben uns das ja angeschaut. Es gibt auch noch andere Formate zu politischen Inhalten. Die laufen dann auch seltener, die nehmen sich auch Zeit bei der Recherche. Die erreichen dann wahrscheinlich nicht 2 Millionen Zuschauer im ZDF. Das Ironische daran ist übrigens, dass das Publikum der Anstalt es gar nicht mehr so doof fände. Jedenfalls, wenn man den Reaktionen trauen darf, die Dietrich Kraus da regelmäßig kriegt.
Inzwischen ist es sogar oft so, dass den Leuten das, dass die Komik gar nicht mehr so unbedingt von uns erwarten. Also das geht uns manchmal schon zu weit, dass man uns zu sehr als Journalisten schon sieht. Und die Leute sagen, Hauptsache ihr habt wieder die knallharten Facts und Informationen für uns. Und wie witzig das ist, das ist uns gar nicht mehr so wichtig.
Ja, das ist auf jeden Fall ein kleiner Aspekt, wenn man sich mal anschaut, wenn Satire den Journalismus überholt. Patrick und Manuel haben uns mit auf den Exkurs genommen. Und das ganze Interview mit Dietrich Kraus, das könnt ihr online nachlesen über Radiotag. was mit medien.de oder auch ganz bequem über deutschlandfunknova.de verlinkt, wenn ihr auf eine Stunde was mit Medien klickt. Und ich würde sagen, Herr Pähler,
ja,
wir machen mal direkt weiter.
Auf jeden Fall.
Denn hier ist Was mit Medien, das spannende Medienmagazin.
Ja, und wir berichten weiter ja, mit den Was mit Medien-Talenten von den Tutzinger Radiotagen. Daniel, jetzt gucken wir auf das nächste Thema. Welches habt ihr uns dann noch mitgebracht?
Ja, jetzt geht es mal um ein Podcast-Genre, was gerade ziemlich boomt, bei dem sich aber auch Journalisten, behaupte ich jetzt einfach mal, in ihrer täglichen Arbeit etwas abgucken können. Tatsächlich gibt es nämlich neben uns noch ein Dutzend andere Podcasts und ein super beliebtes Genre ist gerade True Crime bei Spotify. Zum Beispiel kannst du da inzwischen knapp 100 verschiedenen True Crime Podcasts wählen. Herr Pähler, hörst du da manchmal rein?
Ehrlich gesagt, außer dass ich damals, als wir uns aus professionellen Gründen mit Serial und so beschäftigt haben, bin ich nicht so wirklich der True Crime Podcast-Hörer, wobei es einem ja schon schwer gemacht wird, an denen überhaupt vorbeizukommen. Aber ich glaube, meins ist das nicht so ganz, wobei ich schon irgendwie verstehe, wenn man überlegt, glaube auch in anderen Mediengattungen, so Stichwort Romane, werden wahrscheinlich immer noch Krimis am meisten gelesen. Irgendwie ist das vielleicht auch ähnlich bei Podcasts?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall haben wir auch hier in unseren Talenten einen großen Fan. Lena, ne?
Genau.
Du hörst auf jeden Fall True Crime ziemlich gern und hast am Wochenende versucht herauszufinden, was Medien und auch Podcastmacher vom Genre halten. Wie war denn da die Resonanz?
Erstaunlich schwach. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet, aber ich habe ganz schön auf die Antwort bekommen, ja, nee, ist nicht so mein Fall. Oder es wurde dann sofort ziemlich gehatet, also so nach dem Motto, hey, ich verstehe den Hype überhaupt nicht. Und ich habe dann immer so ein bisschen versucht, die anderen von meinem Lieblingspodcast-Genre zu überzeugen, weil ich es einfach super spannend finde, wenn du ja quasi den ganzen Fall nochmal miterlebst. Und in manchen Podcasts werden dann auch nochmal die strafrechtlichen Hintergründe diskutiert oder eben auch psychische Aspekte aufgegriffen. Also ich finde es echt lohnenswert, da mal reinzuhören.
Ich finde, wenn du das jetzt so beschreibst, klingt das total überzeugend und nachvollziehbar. Ich frage mich allerdings, warum es dann gleich so eine ganze Flut an diesen Podcasts eigentlich in Deutschland genau aus diesem Genre gibt. Also klar, das Thema ist spannend, aber irgendwann muss doch im Grunde mal alles auserzählt sein, beziehungsweise es gibt eigentlich keine neuen Erzählformen mehr da. Also habt ihr auch darüber gesprochen?
Ja, also wir haben schon über die Motivation der Podcast-Macher und Macherinnen gesprochen. Ich glaube persönlich ja, dass viele schon die Recherche super spannend finden, weil auch wenn das ja schon gelöste Fälle sind, ist es ja super interessant, die aufzuarbeiten. Und ich habe mit Sandra Müller, die ist Journalistin beim SWR, intensiv drüber gesprochen und die ist definitiv keine True-Crime-Verfechterin, also hört das überhaupt nicht gern. Und die hat auch so ein bisschen ihre Theorie, warum es so viel Auswahl in dem Genre gibt.
Podcasts werden produziert, damit sie gehört werden. Dann verstehe ich natürlich auch, dass das Angebot so groß ist. Mich selber, das gebe ich offen zu, ärgert das wahnsinnig. Und ich habe auch den Eindruck, dass es manchmal der vermeintlichen Einfachheit von Kriminalgeschichten geschuldet ist. Leute glauben, ah, ist total easy, so eine Geschichte von Mord und Totschlag erzählen, da steckt schon Spannung an sich drin und alle glauben, da könnte man nicht viel falsch machen, dann erzähle ich halt, wenn ich sonst nichts von Storytelling verstehe, so eine Mordgeschichte, die liegt quasi schon fertig da. Insofern glaube ich schon, dass es auch eine Art von Bequemlichkeit ist von Podcast-Produzenten, sich dauernd auf irgendwelche Krimi-Geschichten zu berufen.
Also ganz so einfach stelle ich mir jetzt aber das Nacherzählen dann irgendwie doch nicht vor. Also man hat ja schon eine Recherche, die ist doch genauso wichtig im Grunde wie bei anderer Berichterstattung auch und vor allem ja vielleicht auch bei komplizierten Fällen. Da muss doch erstmal ganz viel wieder ausgegraben werden, Aktenberge gewälzt und ich weiß nicht was.
Ja, stimme ich dir zu. Aber wir hatten jetzt am Wochenende auch einen Faktencheck-Workshop, durch den wir in der Gruppe dann erst auf das Thema True Crime auch gekommen sind. Lena, was hast du da mitgenommen? Was gibt's da zu beachten?
Also ich habe viel mit einer Referentin gesprochen, Christina Hehlberg vom Korrektiv Berlin und habe einmal super viele coole Tools bekommen, wie ich was nachgucken kann. Die hat mir aber auch so ein, ja, mit ihr habe ich über True Crime auch eben geredet. Sie hört das nicht so, sie hat mir dann auch so ein bisschen einen kleinen Appell gegeben, den sie da so sieht bei der Recherche.
Ich glaube, es gibt grundsätzlich so bei so Crime-Stories natürlich einen menschlichen Hang dazu, was zu überspitzen. Man hat so eine Sensationsgier ein bisschen und da muss man sich als Journalist eben konsequent gegenstellen und immer wieder darauf besinnen, nein, wir berichten nur Fakten. Da ist mir jetzt aber auch noch kein Podcast untergekommen, in dem ich sagen würde, die haben das gar nicht gemacht.
Ich habe ja irgendwie immer so das Gefühl, je abgründiger und tiefer die wahren Verbrechen, desto geiler finden am Ende die Menschen das. Eigentlich total absurd, aber warum ist das denn so ein Hype? Also warum erfreuen wir uns gerade so an Grausamkeiten?
Ja, darüber haben wir dann auch im Endeffekt viel diskutiert. Es gibt ja jetzt auch genug Serien aus dem Genre, also wie Making a Murderer und die sind ja auch super im Kommen. Bei den Gesprächen am Wochenende sind wir dann ganz oft zu dem Punkt gekommen, dass allein schon der Gedanke, dass das Verbrechen ja wirklich passiert ist, also es ist nichts Ausgedachtes, ja, das reizt uns irgendwie schon so ein bisschen und dann kommen eben so Gedanken wie, oh, das hätte ich sein können und dann fiebert man eben noch mehr mit und ihr kennt ja auch die ganzen Gaffer am Straßenrand, wenn ein Unfall passiert ist, die bleiben ja dann auch stehen und glotzen erstmal und ich glaube, das steckt irgendwie so in jedem von uns, dass wir irgendwie so ein bisschen sensationsgeil sind, vor allen Dingen, wenn irgendwie was Verbotenes oder Schlimmes passiert ist. Und außerdem lassen uns Krimis natürlich auch mitdenken. Also es ist auch irgendwie so ein bisschen ein Anreiz. Ich habe auch mit Vassili und Jan vom Machiavelli-Podcast ein bisschen über True-Crime-Podcast gesprochen. Die zwei, die hören zwar noch kein True-Crime, aber das waren so die einzigen, die ich so ein bisschen catchen konnte.
Wir beide sind jetzt nicht so, dass wir für Crime brennen.
Ich muss das ein bisschen korrigieren. Ich brenne eigentlich schon für Crime. Ich bin ein riesiger Fan von den Büchern von Ferdinand von Schirach. Deswegen wundere ich mich selber darüber, dass ich bisher noch nicht geschafft habe, einen Crime-Podcast anzuhören. Ich glaube, ganz oben auf meiner Anhörliste...
Hat Ferdinand von Schirach einen Podcast?
Der hat keinen Podcast. Vielleicht sollten wir dem das einfach mal vorschlagen, dass er einen Crime-Podcast macht. Einen Jura-Podcast.
Den würde ich tatsächlich auch hören.
Genau. Das war so ein bisschen die Anregung von den beiden und ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar Teilnehmer am Wochenende doch ein wenig überzeugen konnte. Ich bleibe dem Genre auf jeden Fall treu und rätsel da immer weiter fleißig mit.
Ja, ich drücke weiter die Daumen, dass es weiter vielleicht dir gelingt, den einen oder anderen zu überzeugen. Vielen Dank, Lena, erstmal. Ihr hört eine Stunde was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das
schon wieder geht's weiter.
Das ist ein Wortprogramm.
Das machen wir heute sozusagen. Auch ein Live-Podcast ohne Musik.
Vielleicht.
Also wir werden jetzt praktisch, richtig?
Ja.
Was ich ja mitbekommen habe bei den Tutziger Radiotagen, da geht es immer eben auch genau darum, also um Handwerk im Radio.
Genau.
Radiomacher, die reden ja in ihrer Freizeit auch gerne über das Radiomachen.
Ja.
Aber diese Gespräche, die führen sie dann nie im Radio. Ja, und damit ihr mal seht, dass sie sich doch viele Gedanken machen, haben wir jetzt auch mal so eine kleine Praxiswerkstatt hier mitgebracht mit Anregungen, Diskussionen und Hinweisen, die Daniel und unsere sechs jungen Journalistinnen und Journalisten von den Tutziger Radiotagen jetzt quasi so als Do-it-yourself-Ding irgendwie für uns mitgebracht
haben. Ja, also es ist zum Beispiel das erste Thema, was wir uns da jetzt mal hier anschauen in dieser kleinen Radiowerkstatt, ist das Thema Kollegengespräch. Und beim Thema Kollegengespräch muss man sagen, es ist ein komisches Wort, wenn man nicht weiß, was es ist, aber im Grunde ist es ein Gespräch zwischen einem Moderator und einem Reporter, der ein Thema vorbereitet und reingegangen ist, weil er mit Leuten gesprochen hat, weil er recherchiert hat. Und solche Gespräche, die können ganz toll sein, sie können aber auch schwierig sein, weil es eine unnatürliche Gesprächssituation vielleicht ist, vielleicht auch manchmal sogar in einigen Situationen ein bisschen wie Bauerntheater klingt. Und was kann man da besser machen? Und wie beschäftigen sich Radioleute damit, damit man besser dann auch tatsächlich was mitnimmt? Patrick, du hast dich mit dieser Beitragsform Kollegengespräch in Tutzing bei einem Workshop beschäftigt. Kannst du uns sagen, was wir bisher so richtig und was wir falsch gemacht haben?
Ja, diesen Druck möchte ich mich natürlich jetzt nicht aussetzen, weil in einem Kollegengespräch zu erklären, was jetzt gut und was schlecht ist, das machen wir vielleicht gleich erst. Ich würde erstmal mit den Problemen anfangen. Da gibt es ja ganz klassische, man kennt das wahrscheinlich auch als Hörer, man hört sich ein Gespräch im Radio an und merkt dann irgendwann, das ist jetzt irgendwie gar nicht natürlich, was die miteinander sprechen. Und dieser Eindruck stimmt ja, denn oft sind Gespräche, wie du schon am Anfang gesagt hast, vorgeschrieben. Ich habe dir zum Beispiel vorhin einen Vorschlag vorgeschrieben, die du mich dann fragen könntest und ich gebe dir dann eine Antwort. Und im Redaktionsalltag muss das auch alles ganz schnell gehen. Und entweder ist der Moderator dann so eine Art Sprechpuppe, ne, der dann irgendwie einfach nur das abliest, was ich dir jetzt da reingeschrieben habe. Oder du fragst mich dann als Moderator einfach irgendwelche Sachen und dann habe ich dafür gar keine passende Antwort.
Okay, jetzt kann ich ja eigentlich nur noch scheitern. Deswegen frage ich dich, wie können denn Radioleute wie ich das verhindern?
Das stand aber schon, ne?
Genau, das haben wir in dem
aber
Seminar.
Aber das habe ich fast ganz gut kaschiert, oder?
Ja. Genau das haben wir in einem Seminar mit Till Opitz vertieft. Das ist auch ein Kollege von euch. Der macht zum Beispiel immer freitags eine Stunde Liebe. Und der gibt aber auch Seminare zum Thema Kollegengespräche in der ARD-ZDF Medienakademie. Und da haben wir das Ganze trainiert. Also zu Beginn hat er gesagt, ist da die Vorbereitung wichtig. Und da muss man sich dann immer fragen, für wen bereite ich das Kollegengespräch vor? Also bei euch wäre das ja dann wahrscheinlich eine medieninteressierte junge Zielgruppe. Könnt ihr gerne ergänzen, wenn ich was vergesse. Und dann muss man sich fragen, was kann ich an Vorwissen erwarten? Das ist ja auch ein Unterschied, ob man Deutschlandfunk hört oder Deutschlandfunk Nova. Und wenn man das dann klar hat, dann überlegt man sich drei Dinge. Erstmal den Inhalt des Gesprächs, also das Thema. Dann muss man sich natürlich auch überlegen, wie spreche ich, also was für eine Sprache verwende ich dann. Und das Dritte ist dann, ja, inwiefern werde ich dann mit dem Moderator interagieren? Also wie viel switchen wir hin oder her? Wie locker ist das Ganze?
Ja, und dann kommt auch so ein bisschen der nächste Teil, der erstmal vielleicht paradox klingt. Nämlich der Autor überlegt sich dann das Gespräch, das Moderator und Autor dann später führen.
Genau, ich muss mir darüber dann Gedanken machen, wie das als Skript aussehen könnte. Dabei gibt es aber keine richtige oder falsche Form. Allerdings sieht es im Radioalltag oft so aus, dass viele Texte Wort für Wort geskriptet werden.
Dann braucht man aber jetzt ein Skript oder nicht? Also ich frage mich, also viele, und ich gebe zu, das geht mir auch manchmal so, fühlen sich damit ja dann doch sicherer. Aber wie soll man das denn dann quasi lösen? Also ohne oder vielleicht mit einer extra vorgelesenen Stimme oder wie macht man das?
Ja, also das ist ein Missverständnis, dass man, glaube ich, irgendwie alles aufschreiben muss oder irgendwie alles dann frei machen muss. Da gibt es gar nicht so wirklich feste Regeln. Aber es gibt eben andere Möglichkeiten. Die liegen zumeist dazwischen. Also man kann sich Stichpunkte machen, dann ist man nicht ganz beim Satz und liest das einfach nur quasi vor. Oder man kann ein Cluster machen. Das sieht aus ein bisschen wie so eine Mindmap. Ich habe das hier gerade vor mir. Hier so quasi. Es ist eigentlich eine Mindmap, ne? Hm. Und ich gehe dann hier so reihum. Und da habe ich mir dann zentrale Ideen aufgeschrieben und versuche die dann so abzufrühstücken. Muss aber auch zugeben, dass ich auch gerade noch ein bisschen beim Skript bin, weil das natürlich schon ein bisschen Sicherheit vermittelt. Das Wichtigste ist aber eigentlich, dass man miteinander sprechen muss, egal wie hektisch das Ganze ist. Das nimmt dann den Druck. Also das haben wir auf jeden Fall im Seminar auch sehr vertieft, dass man vorher sich mit dem Moderator nochmal absprechen kann, bestenfalls, dann werden da auch nochmal Missverständnisse geklärt, bevor man dann einfach irgendwelche Fragen stellt, die gar nicht so geplant sind. Und genau, als Reporter weiß man ja eigentlich, was man sagen möchte, wenn die Fragen gut überlegt sind. Und ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal dann auch noch ein bisschen besser.
Ja, auf jeden Fall. Das vertiefen wir nochmal. Patrick Wierer mit dem Crashkurs zur Beitragsform Kollegengespräch. 5 Tipps gibt es auch nochmal zum Nachlesen auf radiotage.wasmitmedien.de und auf deutschlandfunknova.de haben wir das auch nochmal für euch verlinkt. So, das war so der erste Teil unserer kleinen Radiowerkstatt.
Machen wir direkt weiter und wir gehen sozusagen zeitlich nochmal vor den Punkt, bevor so ein Kollegengespräch überhaupt dann im Radio zu hören ist oder vielleicht geskriptet wird. Denn vor das Kollegengespräch, da hat eigentlich irgendwer mal die Idee gesetzt, die muss ja zuerst da sein. Und damit aber ein Thema nicht immer gleich kommt, sollten vielleicht Medienmacher sich auch nicht immer nur für die erstbeste Idee entscheiden. Oder also da vielleicht auch nochmal eine Ecke weiterdenken. Habe ich das richtig verstanden, Daniel?
Absolut. Und ich hoffe, ihr hört das auch, wenn ihr bei uns Deutschlandfunk Nova hört, dass wir uns da große Mühe geben und dass das für uns immer ein wichtiges Anliegen ist. Und unsere Kollegen von Deutschlandfunk Nova, die haben einen Kreativworkshop bei den Tutzinger Radiotagen gegeben. Aziza war dabei und Manuel aus München. Ich glaube, Manuel, du bist jetzt auch wieder bei uns richtig an Bord akustisch, ne?
Das will ich doch hoffen.
Ah, super. Wunderbar, du bist da. Also, ihr beiden seid dabei gewesen und verratet uns jetzt, was wir uns abgucken können, um kreativer zu werden. Was hast du da mitgenommen, Manuel?
Also der Workshop, der wurde zunächst einmal von Ingo Rockenberg, Chef vom Dienst, und Thilo Jahn, einem Moderatorenkollegen hier von Deutschlandfunk Nova, geleitet. Und grundsätzlich zu den Themen hat Ingo mir erklärt, dass es zum einen eine Wochenvorschau gibt mit Pflichtterminen und zum anderen Vorschläge der Redakteurinnen und Redakteure, aus denen dann eben ausgesiebt wird.
Sagen wir mal so, wir haben manchmal 20, 30 Themen für eine Sendung, die wir in Betracht ziehen, dann filtern wir relativ schnell und bei so 4, 5 sagen wir, da gehen wir spitz drauf und denken da, wie könnte der Aspekt sein? Wollen wir eine Berichterstattung haben? Wollen wir einen zweiten Dreh bei dem Thema haben? So gehen wir an Themen.
Ja, und das genau, was Ingo am Ende sagt, ist eigentlich so das Essentielle, nämlich die Umsetzung. Wir haben beispielsweise jetzt morgen die große Klimakonferenz. Und das ist natürlich ein sehr facettenreiches Thema, was aber gleichzeitig auch aus sehr vielen unterschiedlichen Blickrichtungen beackert werden könnte. Bin ich jetzt die Redakteurin und dann muss ich mir natürlich auch überlegen, erzähle ich das aus Sicht der Politikerinnen und Politiker oder erzähle ich das aus Sicht der Betroffenen? Oder bin ich mal ganz unkonventionell und gehe einen ganz neuen Weg, dann kann ich nämlich auch mal aus der Sicht der Gewinnerinnen und Gewinner des Klimawandels reden. Und genau dieser Klimawechsel, Perspektivenwechsel zum Klima, ist eben halt auch super wichtig und ja, ein sehr großer Bestandteil bei Deutschlandfunk Nova, wie uns Ingo auch verraten hat.
Wir wollen die Hörer überraschen und sie sollen auch mal gefordert werden, indem man gewisse Meinungen abbildet, an denen man sich reiben kann, gewisse Lebenswirklichkeiten auch wieder abzubilden von Leuten, die man nicht direkt auf den Schirm hat. Und das funktioniert aber nur, wenn man eine Kontinuität im Team hat und quasi auch nicht die Angst hat, Themenvorschläge zu machen, wo man gleich rasiert wird oder sowas.
Aber es ist ja schon so, der Zeitdruck, wenn man den mal so sieht, der ist ja in vielen Medienhäusern da. Die Zeitung, die wird pünktlich gedruckt sein. Im Radio ist manchmal noch stressiger. Die Sendungen, die starten pünktlich um volle Stunde. Schwierig.
Ja, da hast du natürlich absolut recht. Und ich sag mal so, da ist Deutschlandfunk Nova als öffentlich-rechtlich finanziertes Medium in einer sehr glücklichen Situation. Aber Zeitdruck gibt es hier in allen Sendungen natürlich dennoch. Aber dazu hatte Ingo auch was Kluges zu sagen.
Wir sind zu engmaschig. Wir trauen uns an manchen Stellen nicht, weil wir denken, das könnte die Hörerbewertung vielleicht schlecht aussehen, da könnte der Moderator schlecht aussehen. Und das ist jammerschade. Also das finde ich hinderlich auch für Ideenentwicklung. Und wir müssen Mut haben, auch Sachen auszuprobieren, auch wenn es vielleicht in die Hose geht.
Eine weitere Idee ist noch, dass man auch vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal fragt, was sie zu einem Thema denken. Manuel, was glaubst du, wird das am Ende funktionieren?
Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Das kann auch gerne auf Eigeninitiative passieren. Die Hörerinnen und Hörer bei Deutschlandfunk Nova sind jedenfalls nach Ingo und Thilo herzlich dazu eingeladen, auch einfach mal eine Mail zu schreiben oder anzurufen. So sind schon ganz viele Themen entstanden bei Nova und auch umgesetzt worden mit der zweiten Idee, die dann gar nicht aus der Redaktion kam.
Aziza und Manuel, mit einem Einblick hier in dieser kleinen Radiowerkstatt bei Deutschlandfunk Nova zu dem Thema, wie man Themen noch kreativer umsetzen kann. Wenn ihr eine Idee habt, was wir auch vielleicht mal unbedingt bei Was mit Medien behandeln sollten, dann meldet euch gerne bei uns. Vielleicht entsteht ja auch so etwas, woran wir noch gar nicht gedacht haben, Herr Pähler. Was glaubst du?
Vielleicht. Wir sind ja auch nicht allwissend. Ne? Also ich finde das ganz spannend. Also wir haben, glaube ich, in unserer Sendung auch schon spannende Erfahrungen gesammelt mit Hörereinbindung. Also ist noch gar nicht so lange her.
Ja, das glaube ich auch. Mhm. So, Herr Pähler, was glaubst du, wie es jetzt weitergeht?
Es geht jetzt weiter mit Wort. Ich möchte nämlich über Innovation sprechen. Oder machen wir jetzt doch Musik?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien, das innovative Medienmagazin.
In den letzten Monaten, da haben wir euch hier schon einige Medienprojekte vorgestellt, die wir gut finden, weil sie etwas anders machen, eben irgendwie innovativer machen. Zum Beispiel die News-WG vom Bayerischen Rundfunk, die ja mit Nachrichten auf Instagram eine junge Zielgruppe erreicht.
Oder der Machiavelli-Podcast von Cosmo, der die Politik- und Rap-Filterblasen zusammenbringt.
Oder Barbaradio, ein Personality-Radio, welches komplett auf einer Person basiert. Und die Macherinnen und Macher dieser Projekte, die waren auf den Tutzinger Radiotagen und unsere Talente haben denen mal ordentlich auf den Zahn gefühlt. Was ist in der Zwischenzeit passiert und was können sich auch andere Medien vielleicht abschauen?
Ja, gibt es da so ein kleines Update. Schauen wir uns erstmal an, was die Projekte ungewöhnlich macht. Aziza, du kümmerst dich heute um den Machiavelli-Podcast. Was sticht da aus deiner Sicht hervor?
Ja, richtig. Also der Machiavelli-Podcast, der lebt vor allem total von seinen beiden Protagonisten. Da haben wir einmal Vasili Golot und Jan Kawelke. Das sind zwei junge Männer. Wenn man die sieht, dann denkt man sich schon, wow, okay, wie passen die eigentlich zusammen? Weil die einen so unterschiedlichen Klamottenstil schon haben. Während Vasili total eloquent in einem eleganten Slimfit-Anzug daherkommt, ist Jan praktisch der Inbegriff vom Hip-Hop-Street-Style. So, und aber wenn man einfach mal die Klamotten weglässt, dann haben wir zwei Herzen, die nämlich für die gleiche Leidenschaft schlagen, nämlich für Rap und Politik. Das sind zwei Themen, die sind momentan brandheiß, denn gerade auch im Hip-Hop-Bereich gibt es sehr viel politische Themen. Und ja, darüber reden sie und streiten sie auch gerne.
Melanie, du hast dir dann ja die News-WG vorgeknöpft. Was fällt denn bei diesem Projekt auf?
Also da ist das Besondere, dass Max und Helene, die beiden, die man immer auf Instagram sieht, nicht nur Kollegen im Studio sind, sondern auch Mitbewohner. Und zusammen machen die auf Instagram Stories, in denen sie aktuelle politische Themen erklären. Und das machen die so, dass sie möglichst für all ihre Zuschauerinnen und Zuschauer verständlich sind. Und die beiden machen das aber nicht alleine, sondern hinter ihnen steht auch noch eine ganze Redaktion. Und zu dieser Redaktion gehört auch Christina Metallinos, die war auf den Radiotagen dabei und hat uns auch direkt selber erzählt, was das Format so besonders macht.
Außergewöhnlich für uns in dem Projekt ist sicher, dass wir Politik ein bisschen anders fassen als andere Nachrichtenformate, dass wir sehr vom Nutzer her denken und überlegen, okay, wann ist es denn wirklich auch relevant für ihn selber, wann gibt es da ein Informationsbedürfnis. Und wir sagen zum Beispiel, dass es da, wenn etwas politisch passiert, wenn es Forderungen gibt, dass sich etwas ändern soll und wenn überhaupt auch die Politik handeln kann.
Ja, und Christian, du hast Barbaradio unter die Lupe genommen.
Ja, genau. Barbaradio ist das erste Personality-Radio in Deutschland, also eigentlich ein Radio, was komplett auf eine Person ausgerichtet ist, nämlich Barbara Schöneberger. Wir kennen das ja schon länger aus dem Magazinmarkt, wo ein Titel halt wirklich aus einer Person quasi besteht. Zum Beispiel hat Joko Winterscheid ja seinen JWD oder auch Eckart von Hirschhausen hat seine Sternausgabe. Und das Konzept bei Barbaradio ist ganz ähnlich. Barbara Schöneberger trägt das gesamte Programm des Senders, macht Moderation und führt auch lange Interviews und all so etwas.
Was habt ihr denn auch, ich sag mal so, über den Weg erfahren, den diese drei neuen Medienprojekte auch so gegangen sind, seitdem es sie gibt?
Also beim Machiavelli-Podcast ist das tatsächlich so, der ist aus einem Streit entstanden. Der Auslöser dafür war nämlich das Thema Antisemitismus im Hip-Hop. Und dabei haben Vasili und Jan einfach auch relativ schnell gemerkt, dass das ein echt heißes Thema ist, worüber es sich auch lohnt, wirklich mal zu diskutieren, weil es auch sehr, sehr viele Emotionen hervorruft. Und dann haben die beiden sich auch erstmal in Ruhe zusammengesetzt. Das ist auch ein Fehler, den andere oft machen, nämlich die laufen direkt los. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben erstmal mehrere Dummy-Folgen in Eigenregie produziert, um vor allem auch zu schauen, ja, wie könnte man das Ganze strukturieren? Wie wollen sie auch selber klingen in ihrem Podcast? Und das Wichtigste natürlich auch, können sie überhaupt gut miteinander arbeiten? Denn sie waren zwar vorher schon befreundet, aber das heißt ja nicht, dass man auch in so einem Projekt gut miteinander harmoniert. Und dann haben sie einfach ein gutes Konzept geschrieben. Und was meiner Meinung nach auch ein besonders wichtiges Puzzleteil in der ganzen Erfolgsstory ist, sie haben von Anfang an Social Media und alle wichtigen Distributionswege auch im Blick gehabt. Naja, und was dann passiert ist, das wissen wir ja.
Genau, und ähnlich lange wie den Machiavelli-Podcast gibt es jetzt eben auch schon die News-WG, nämlich seit ungefähr einem Jahr mittlerweile. Aber auch da hat es bis zu den Stories, die man mittlerweile von denen auf Instagram kennt und sich ja auch jetzt so anschauen kann, da hat es auch eine Weile gedauert, bis das so ausgesehen hat, wie es dann jetzt aktuell aussieht. Und das war ein ziemlich langer Prozess und den hat Christina Metallinos aus der Redaktion dann auch nochmal beschrieben.
Das Projekt ist aus einem sogenannten Design Sprint entstanden. Das ist ein fünftägiger Kreativitätsprozess. Der fand letztes Jahr im Januar statt mit einigen Volontären des Bayerischen Rundfunks. Und in diesem Prozess ist ein grober Vorläufer der News-WG, sage ich mal, entstanden. Das sah noch sehr anders aus. Dann haben wir im April nochmal gemeinsam geschaut, taugt dieses Format wirklich was? Glauben wir daran? Dann haben wir im Juli eine zweiwöchige Beta-Testphase gemacht und sind letztes Jahr im September dann an den Start gegangen.
Ja, und beim Barbaradio war es eigentlich genau andersrum. Da hatten die Verantwortlichen am Anfang die Idee, sie wollten ein Radio voll mit Barbara Schöneberger machen. Und ja, um das dann umzusetzen, haben sie die Abläufe des regulären Formatradios vollkommen auf den Kopf gestellt. Weil natürlich kann eine Schöneberger nicht die ganze Zeit selbst im Studio stehen. Das wäre ja ein bisschen utopisch bei all dem, was sie sonst noch macht. Sie hat ja auch noch ihr eigenes Magazin und sowas. Stattdessen gibt es dann pro Woche einen Aufnahmetag, an dem das gesamte Programm für 7 Tage produziert werden muss. Also inklusive von kleinen Moderationen, den kleinen Witzen zwischendurch, bis hin zu dem großen Podcast, den sie haben. Der heißt Mit den Waffeln einer Frau. Und ja, bei dem interviewt Barbara Schöneberger 1 Stunde lang einen prominenten Gast. Sie hatte zum Beispiel schon Lena Meyer-Landrut zu Gast. Und bei diesen Aufnahmetagen, wo sie das Programm für die ganze Woche produzieren, kommt es vor allem auf eine gute Vorausplanung und Organisation an, weil wir kennen es ja eigentlich von uns selber, wenn wir wirklich viel Arbeit haben, sind 4 Stunden ziemlich schnell vorbei.
Ja, was haben denn diese Köpfe bei diesen ganzen Projekten in den letzten Monaten gelernt? Was konntet ihr da mitnehmen?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und bevor ich hier irgendwas Falsches wiedergebe, sage ich einfach, hören wir uns Jan und Vasili doch einfach mal persönlich an.
Ganzheitlich zu denken, 360 Grad zu denken und sich zu überlegen, okay, welche Komponenten spielen dabei noch eine Rolle? Und sich das zu überlegen, was würde ich anders machen? Mir vorher selber sagen, ja, das wird schon alles.
Wir haben von Anfang an eigentlich sehr darauf gehört, was unser Bauch gesagt hat. Und das war gut, das hat sich gut angefühlt und unsere Chefin Shiva Schley hat uns irgendwie darin unterstützt, das auch einfach zu machen, dem zu folgen. Und ich glaube, ich würde es wieder genauso tun und ich würde anderen raten, viel mehr auf das eigene Bauchgefühl zu hören und einfach mal Sachen machen, auf die sie Bock haben.
Da schließe ich gleich an, denn auch die Mitglieder der News-WG haben jede Menge gelernt und auch davon erzählt. Und da war das Wichtigste, das hat Christina Mitalinos dann auch erzählt, für sie, dass sie sich auf Themen fokussieren und dann lieber weniges und dafür gescheit als vieles mehr schlecht als recht zu machen. Und außerdem hat sie auch gelernt, sich gut zu organisieren und Deadlines zu beschließen und auch immer für eine offene und ehrliche Kommunikation im Team zu sorgen. Denn die ist das A und O, hat sie gesagt.
Ja, und für das Barbaradio, also die haben Erfahrungen gemacht, die ich super interessant finde, denn eigentlich ist der Sender auf sein 24-Stunden-Programm ausgelegt, nur spiegelt das eigentlich gar nicht die Nutzer seines Publikums wider. Das zumindest sagt Sebastian Vogt, er arbeitet bei der Regiocast, der Firma, die hinter dem Barbaradio steckt.
Beispielsweise waren wir am Anfang davon ausgegangen, dass die Leute eigentlich immer rund um die Uhr irgendwie einschalten wollen und da haben sie dann ihre Barbara als Moderatorin sozusagen. Das ist zwar auch der Fall, aber wir haben festgestellt, dass eben auch dieses nonlineare Element deutlich ausgeprägter ist, als wir das so erwartet haben. Also die Leute schalten jetzt nicht immer ritualisiert um 7 Uhr morgens ein, sondern die warten beispielsweise gezielt einmal pro Woche auf den Release des Podcasts.
Ja, und das heißt also, die App des Barbaradios wird eigentlich mehr als Podcatcher denn als Streaming-Plattform benutzt. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant und auch verblüffend, denn eigentlich ist Barbaradio ja doch ein 24-Stunden-Radiosender.
Wenn ihr jetzt auf all das mal so schaut, was ihr da auch mitgenommen habt, was meint ihr denn, können sich vielleicht andere auch bei diesen 3 innovativen Projekten auch vielleicht abgucken?
Da sind Jan und Vasili mit ihrem Machiavelli-Podcast natürlich ein gutes Beispiel. Die sind in den letzten Monaten halt wirklich steil durch die Decke gegangen. Nichtsdestotrotz, was mich auch sehr verblüfft hat, beziehungsweise wofür ich auch so eine gewisse Bewunderung habe, sind sie sehr, sehr bodenständig und vor allem auch sehr selbstreflektierend, wie man sehr schön an Jans Antwort jetzt hören kann.
Ich finde es gut, wenn man voneinander lernt. Ich würde mich aber hüten davor, den Fehler zu machen, jetzt aus dem Podcast-Hype irgendwie so eine Arroganz zu entwickeln, zu sagen, okay, wir wüssten jetzt dann, wie man Radio irgendwie auch besser macht oder erfolgreich macht. Ich finde es immer wichtig, die Form des Mediums zu bedienen und nicht irgendwie andere Sachen überzustülpen. Würden wir jetzt auch nicht sagen, okay, einfach das Ganze umkehren und ihr müsst jetzt Radio machen, wie wir Podcast machen. Das sind 2 unterschiedliche Dinge und die haben ihre Parameter und die sollte man so ein bisschen durchblicken und danach arbeiten.
Wenn wir jetzt nochmal auf die News-WG schauen, dann ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sich andere Formate bei denen abgucken können, die Kommunikation auf Augenhöhe mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern. Denn die Redaktion steckt richtig viel Arbeit in die Community und beantwortet auch möglichst alle Fragen und Reaktionen auf die Instagram-Stories, die so reinkommen. Und die gehen da auch ganz viel auf Themenwünsche ein. Und dadurch haben die einen richtig guten Draht zu ihrer Community und produzieren auch öfters gezielten Content, von dem sie dann eben auch sicher sein können, dass er interessant bleibt und dass er vor allem auch verstanden wird.
Ja, und auch die traditionellen Radiosender können sich meiner Meinung nach beim Barbaradio einiges abgucken, denn wir kennen es ja alle, dass Radiosendungen von einem Moderatoren getragen werden. Ich glaube, das beste Beispiel dafür sind die Morningshows mit ihren unglaublich gut gelaunten Moderatoren. Und ja, Ina Glasneck, die die Redaktion des Barbaradios leitet, sagt, dass gerade diese Sendungen auch von den Erfahrungen mit Barbara Schöneberger lernen können.
Wir haben natürlich probiert, auch am Anfang sie in so Radiokategorien zu prügeln. Prügeln ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben natürlich auch unsere Vorstellung und unser Korsett gehabt. Bei echten, richtigen Personalities funktioniert das nicht so. Und ich glaube, ein Learning könnte sein, wenn man eine Personality hat, sie ein bisschen mehr leben zu lassen und ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Freiraum zu lassen, als es die typischen privaten Radiostationen machen.
Christian, Melanie, Aziza, herzlichen Dank, dass ihr uns einmal so die Learnings dieser drei Projekte näher gebracht habt. Ich glaube, da kann man wirklich ein bisschen was abpinnen, Herr Pähler. Mhm. Ja, und ich würde sagen,
wenn man innovativ sein soll, will auf jeden Fall, oder?
Auf jeden Fall. Das war es auch schon mit unserem kleinen, kurzen, übersichtlichen Bericht von den Tutzinger Radiotagen. Was nimmst du mit, Herr Pähler? Was ist jetzt so dein Eindruck?
Wow, ey, das ist natürlich eine Killerfrage am Ende raus. Also persönlich nehme ich erstmal mit, dass ich vielleicht doch mal wagen sollte, den einen oder anderen True Crime Podcast wenigstens mal reinzuhören, damit ich mir doch noch mal echter eine Meinung bilden kann und vielleicht ja doch noch auf den...
Da freut sich die Lena, ne?
Ja, ich glaube, es war ja wirklich ein flammendes Plädoyer. Ich fand es auch gut, dass wir hatten ja ganz am Anfang auch was zum Thema Haltung, dass sie auf jeden Fall an dem Punkt ihrer persönlichen Haltung nicht verborgen hat. Das ist ja auch, finde ich, bei solchen Themen immer auch irgendwie sehr ansteckend. Also ich glaube, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und ich finde auch spannend, das könnte ich natürlich mir einfach mal sagen, Daniel, wir müssen doch dazu übergehen, unseren Kleidungsstil zu ändern, damit wir, wie wir sie und Jan durch die Decke gehen.
Ja, also die Frage, wer geht als Hip-Hopper und wer ist der Anzug?
Ja, das können wir dann ja noch auslosen. Vielleicht können wir es auch ab und zu mal irgendwie abwechseln.
Ja.
Aber grundsätzlich finde ich schon spannend und ich musste wirklich schmunzeln, als wir auch über Kollegengespräche gesprochen haben. Ja. Also, weil wir haben ja, sagen wir es mal so, ich würde sagen, 98% dessen haben wir vorhin abgelesen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, bestimmt.
Und ja, dann dachte ich so, was tun wir hier eigentlich? Wir reden gerade darüber, dass wir das tun, was wir nicht tun sollen. Das war schon irgendwie so ein bisschen skurril. Ja, also ich nehme viele, viele Eindrücke mit. Also, wobei ich eigentlich fast noch spannender finde, wieso euer Gesamtfazit eigentlich so ist. Also sprechen wir darüber auch noch?
Das ist eine sehr gute Frage. Manuel, was ist so dein Eindruck? Was nimmst du von den Tagen in Tutzingen für dich persönlich mit?
Ich nehme auf jeden Fall mit, dass man sehr viel Zeit sich nehmen sollte und dass so Formate, die jetzt, sage ich mal, eher Slow Journalism machen, also eben genau. Und wie jetzt eben Satireformate oder gut recherchierte, anders gedachte Beiträge bei Deutschlandfunk Nova, dass die ankommen und das auch Sachen sind, die ich mir persönlich gerne anhören möchte und im Idealfall natürlich auch selber machen möchte.
Das ist, glaube ich, auch schon eine gute Sache, die man sich noch mitnehmen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr noch alle Lust zu spielen, Röntchen?
Yo.
Was mit Köpfen? Ja. Das Medienquiz.
Und das Gute ist, Herr Pähler, da hast du jetzt nicht mit gerechnet, oder?
Nee, ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet.
Ist nicht schlimm, weil wir haben ja heute unsere Talente da, die uns ja mit Fragen versorgen können. Und da, also man kann uns eine Sache nicht vorwerfen, dass wir hier zu wenig Stimmen haben. Und damit das auch wirklich ist, freue ich mich sehr, dass auch der Kollege Dennis Horn da ist. Guten Abend, Dennis.
Als Notar. Guten Abend.
Ich habe vorhin noch gedacht, als wir über die Anstalt gesprochen haben, auch wir haben einen Faktencheck, aber hört ihn selten. Absolut. Aber heute lassen wir ihn mal rauskommen.
Ich habe den Punktezettel schon hier.
Die erste Frage ist ja erstmal, wer möchte eine Frage loswerden? Christian, hast du eine?
Ja, ich kann gerne eine Frage loswerden.
Okay.
Und zwar, die Dumont Mediengruppe möchte ja ihre Zeitungen verkaufen. Das ist jetzt schon relativ klar und relativ lange klar. Und ja, in dieser Woche kam raus, wer erste Käufer sind. Und zwar wollen Silke und Holger Friedrich zwei Zeitungen des Dumont, aus dem Dumont-Reich kaufen. Ja. Ich würde gern wissen, welche Zeitungen sollen das denn sein?
Ich möchte lösen.
Ja.
Berliner Zeitung und Berliner Kurier.
Ich sage weniger.
Und ich sage, Berliner Zeitung und Berliner Kurier ist vollkommen richtig.
Yay! Sehr schön.
Sehr gut.
Ich freue mich.
Doch abgesprochen.
Nein!
Pella. Tatsächlich nicht.
Nee. Nein.
Das werden jetzt sechs Fragen, wenn die jeweils an euch beide gehen.
Ja.
Deswegen
ich
weiter.
Ich frage bitte mal, stimmte das denn, Herr Faktenchecker?
Ja, es ist richtig. Alles richtig.
So, wer hat noch eine Frage von euch?
Ich hätte noch eine.
Patrick hat eine.
Genau, ich mache mal zuerst, aber ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, das ist auch gar nicht so wirklich brandaktuell, aber ich wurde mal letztens in einem Wissenstest gefragt, welcher Account hat die meisten Follower auf Instagram?
Gibt's was zur Auswahl?
Ich kann eine Auswahl machen, aber du darfst mich dabei nicht anschauen, sonst merkst du es.
Achso, guck weg.
Ich stelle mich davor.
Ja, sehr gut. Wir haben Kylie Jenner im Angebot, Ariana Grande, Taylor Swift und Instagram selbst?
Ariana Grande, sage ich. Was sagst du, Herr Peller?
Ich sag Kylie Jenner.
Die richtige Antwort ist Instagram selbst.
Ah, ja. Oh. Das ist traurig.
Das ist traurig,
ja. Wie früher traurig. Tom bei MySpace.
Ja, das stimmt. Ach ja, sehr schön. Gucken wir mal weiter. Gibt es jetzt keinen Punkt? Ich liege noch weiter in Führung. Aziza, hast du noch eine Frage?
Boah, jetzt spontan? Nee, ehrlich gesagt okay. Nicht.
Wer hat noch eine von euch?
Ich könnte noch eine anbieten.
Oh, sehr gerne.
Ja, ist auch schon, kam mir beim Barbaradio. Mhm. Thomas Gottschalk ist ja nämlich vom Radio ins Fernsehen gekommen, also quasi ein bisschen umgekehrt. Mhm. Und meine Frage an euch wäre, wann der seine erste Radioshow hatte und wie die hieß?
Um 18 Uhr lief die.
Das ist 19. Jahrhundert, glaube ich.
Achso. Nee, Herr Peller.
Ich überlege gerade, das ist ja lange her.
Ja. Es war in Bayern, glaube ich.
Ja, das war in Bayern. Das war auch in den 70er Jahren, würde ich sagen. Und die lief ziemlich spät. 22 Uhr.
Ich sag mal 1973.
Also
nachmittags, 15.03 Uhr.
Die Uhrzeit müsst ihr nicht unbedingt.
Achso,
das Jahr reicht mir schon.
Ja, 1973 sage ich.
Dann sage ich 1976.
Da ist Herr Peller knapp richtig, 1977.
Ah, Herr Peller.
Die Popnacht.
Die Popnacht?
Nee, Pop nach 8. Sorry.
Nach 8.
In Bayern ist es nach 8. Nacht.
Pop nach
8. In Bayern ist es die Popnacht.
Gut, steht es 1-1 zwischen euch.
Oh,
ja, sehr schön.
Hat noch jemand eine Frage?
Das wäre schön, weil dann könnte ich noch gewinnen.
Hat noch jemand eine Frage, um das hier zu klären von euch? Liebe Talente.
Ja, aus Bayern.
Ja, aus Bayern, bitte.
Ah.
Manuel, bitte. Gespannt.
Das ist ja gemein jetzt.
Cool. Manuel, hast du die Frage? Oder ist jetzt wieder die Leitung weg?
Ja, die Leitung war wieder weg.
Achso, jetzt haben Manuel, fang nochmal neu an, bitte.
Ja? Hallo?
Jetzt hören wir dich.
Entschuldigung. Genau, die Meldung habe ich erst heute gelesen. Jan Böhmermann wird ins Hauptprogramm des ZDF wechseln, von ZDF Neo. Wann soll denn die letzte
Dezember.
Neo Magazin Royal?
Die Antwort ist Ausgabe Dezember 2019.
Und das ist richtig. Was sagt Dennis Horn?
Ich rate gar nicht mit. Also ich sage auch, das ist richtig. Die Frage ist...
Ja, aber du bist doch der Fact-Checker.
Ja, Fact-Checker sagt, ist in Ordnung so.
Und
Herr Peller hätte dann jetzt gewonnen.
Ich denke, es ist ein guter Moment, diese Spielrunde zu beenden.
Bing, bing, bing.
Deutschlandfunk Nova.
Ganz ehrlich, Leute, ich dachte, der wäre schon im ZDF. Hat das Jahr 2006 angerufen oder was ist hier los?
Nein, ZDF Neo ja gerade.
Da läuft nur die Wiederholung bisher im Hauptprogramm.
Genau.
Und ach so, jetzt? Das muss man noch unterscheiden.
Ach so. Ja, wieder was gelernt. Danke.
Ja.
Ich habe was von euch gelernt. Ich bin jetzt echt schlauer. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt hier bei unserer kleinen übersichtlichen Radioshow. Als Podcast natürlich rund um die Uhr bei deutschlandfunknova.de und im Podcatcher eures Vertrauens. Herr Peller.
Ja, jetzt frag mich nicht schon wieder, was ich mitgenommen habe. Mehr weiß ich nämlich nicht.
Ich sage herzlichen Dank, Herr Peller. Ich sage herzlichen Dank an Aziza El-Gindi, Patrick Viera, Melanie Jasta, Christian von Stülpnagel, Lena Leun, Manuel Engel, Fried und Dennis Horn fürs Punktezählen an dich, Herr Peller. Und nächste Woche, da kriegen wir Besuch und zwar von einer Productive Daily Gründerin.
Die wird uns unser Gehirn erklären oder beziehungsweise er wird uns vor allen Dingen erklären, wie wir auf der einen Seite unser Gehirn mit medialem Müll zuschütten und weil sie natürlich sehr konstruktiv an alles rangeht, was sie tut, wird sie uns auch verraten, wie wir es wieder loswerden.
Endlich macht's mal einer. Bis dahin wünschen wir euch eine
Mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.